Weltspiegel, Thema.
Ich habe viele Jahre in einer Nachrichtenredaktion gearbeitet, Meldungen geschrieben, Meldungen verlesen, live im Radio. Das hat immer großen Spaß gemacht. Aber in so einer Nachrichtenredaktion hat man einen ziemlich geschäftsmäßigen Blick auf die Welt. Was ist wichtiger, der Flugzeugabsturz mit 10 Toten in Südamerika oder der Autounfall auf der A7, der Wirbelsturm auf den Philippinen oder die Neujahrslotterie in Spanien? Man weckt ab, man schreibt dann eine Meldung, dann spricht man die ein und irgendwann ist die Schicht zu Ende und man geht nach Hause. Seit einigen Jahren merke ich, dass mich manche Geschichten nicht mehr loslassen. Und vor allem als Korrespondent, wenn du Menschen triffst, Reisbauern in Vietnam, die Arbeiter in der Jademine in Myanmar, die Walfänger in Indonesien, diese Begegnungen, die kann ich nicht auf dem Schreibtisch liegen lassen. Die nehme ich mit nach Hause, die begleiten mich, die werden ein Teil von mir. Und genau darüber wollen wir heute reden, mit Nathalie Amiri, mit Ina Ruck und Isabel Shayani, über das, was bleibt? Was haben unsere Corris in diesem Jahr erlebt, was sie besonders berührt hat und bewegt? Was hat das Jahr gebracht? Was nehmen wir mit ins Neue? Nathalie Amiri ist unsere Iran-Korrespondentin, oft in Teheran unterwegs und im ganzen Land. Hi Nathalie, was ist dein Erlebnis aus dem letzten Jahr, das dich besonders beschäftigt hat?
Also weißt du, wenn du mich im November gefragt hättest, hätte ich dir auch ganz viele tolle, positive Geschichten erzählen können. Vor allen Dingen von den Frauen im Iran, die zum ersten Mal im Fußballstadion dabei sind und sein durften und wirklich vor Freude in dem Stadion geweint haben, die Nacht davor nicht schlafen konnten. Und es waren wirklich ganz berührende Geschichten. Aber das, was sich wie eine schwarze Wolke über das gesamte Land gelegt hat, waren die Proteste jetzt im November. Denn im Iran sind die Menschen auf die Straße gegangen aufgrund einer Benzinpreiserhöhung, die über Nacht stattgefunden hat, ohne Warnung. Und die Menschen können nicht mehr. Sie sind wirklich am Verzweifeln. Die Sanktionen, die amerikanischen, haben das Land wirklich zum Ausbluten gebracht. Und die Menschen sind auch nicht nur aufgrund dieser finanziellen Situation auf die Straße gegangen, sondern weil sie auch, sage ich, durch sind mit dem System. Die junge Bevölkerung hat nichts mehr mit der Ideologie dieses Regimes zu tun. Sie können das auch nicht mehr unterstützen. Und anders als beim Schah, als er vor 40 Jahren gehen musste, und es in einer Nacht, das war die blutige Nacht, sagte man damals, ich glaube 56 Tote gab, sind in dieser Zeit im Iran in 3 Tagen über 300 Menschen erschossen worden mit scharfen Waffen, und zwar nicht nur durch Streifschüsse und aus Versehen, sondern sie wurden exekutiert mit wirklich in das Genick rein oder auf die Stirn. Also sie wurden hingerichtet auf der Straße, und das war so brutal, dass das einfach ein Schock war für die Bevölkerung, und das ist wie eine Schockstarre. Aber irgendwie fühlt sich's auch ein bisschen an wie der Anfang vom Ende dieses Regimes.
Du hast mir letzte Woche von einem iranischen Rapper erzählt, der so etwas wie den Soundtrack zu den Protesten geliefert hat. Hitschkas heißt der. Wer ist das und warum hat er dich interessiert?
Hitschkas hat gleich nach den Protesten, es war ja so, dass das Internet für 5 Tage im Iran komplett gesperrt wurde. Also 80 Millionen Menschen hatten keinen Zugang mehr zum Internet. Dadurch wollte man auch verhindern, dass die Bilder zirkulieren und viral gehen von den Toten, von den protestierenden Menschen auf den Straßen. Das hat der Iran auch wirklich geschafft. Sie haben das Internet komplett gesperrt. Keiner hatte mehr Zugang. Und dadurch hat man natürlich im Ausland auch sehr wenig gesehen, weil es keine Bilder mehr gab. Und Hitschkas hat eine Woche nach diesen Protesten, nach dieser Niederschlagung der Proteste, einen Rap-Song veröffentlicht. Das ist ein sehr bekannter Rapper, der wirklich unter die Haut geht. Er sagt darin, alles hat man ihm genommen, alle Träume getötet. Er hat keine Tränen mehr, nicht einmal mehr Tränen, die durch das Tränengas des Regimes kommen müssten. Und sie wirft dem Regime vor, dass sie das Land zu einem Käfig gemacht haben. Und dabei sagen sie, es gibt ja keine Gefangenen. Und dabei wären aber alle im Iran Gefangene. Und sie reißen uns die Kleider auf der Straße vom Leib. Und dann schreien sie uns an, warum wir nicht islamisch gekleidet sind. Und dieser Text geht schon sehr unter die Haut.
Wir hören mal rein in die Musik.
انگار وطنش مستعمره است پشیزی واسه ملت خرج نمیشه تو با شب سگ دو میزنه آخر ماه باید قرض بگیره، تو خیابون واسطاده که یه جوری حقشو پس بگیره.
Das war Hitchkas, der Rapper. Der Song der Protestbewegung, der ist noch ein anderer. Der stammt aus den 70er Jahren von Feridun Furuha. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Mir scheint so, dass das Land seit vielen Jahren in Aufruhr ist und es dazu immer auch Protestmusik gibt. Ist das so?
Ja, genau. Also der Protestsong von Hitchkas ist natürlich sehr viel viraler, aber es gibt noch einen aus den 70er Jahren und viele sagen, da gibt es wirklich sehr, sehr große Parallelen zu diesem Song von Feridun Furuhar. Es geht in dem Song darum, dass er das Regime wieder beschuldigt, dass die Gutgläubigen, die arbeiten, nicht mehr schlafen können. Und das ist ein Song, der in den 70er Jahren sehr bekannt war. Und da geht's genau wieder um dieselbe Thematik. Denn damals hatten die Menschen dieselben Vorwürfe dem Schah gegenüber. Und deswegen sind sie auf die Straße gekommen. Und Anfang des Jahres sagte mir dann eine Frau, die damals auf der Straße war, weißt du, wenn wir gewusst hätten, was daraus entsteht, aus dieser Revolution vor 40 Jahren, wir wären nicht auf die Straße gegangen, wir hätten das nicht gewollt. Und wir entschuldigen uns bei unseren Kindern dafür, was wir ihnen hinterlassen haben, welches Regime wir mit unterstützt haben zu Beginn dieser islamischen Revolution. Und diese Kinder der Revolution kommen jetzt auf die Straße und haben eben nichts mehr mit dem System am Hut. Sie unterstützen das System nicht mehr. Und der Unterschied dazu ist, zu vor ein paar Jahren, dass es ihnen noch nicht so schlecht ging, dass sie alles riskieren. Aber jetzt riskieren sie alles. Die Menschen, die bei den Demonstrationen, die ja in fast allen Provinzen Iran stattgefunden haben, dabei waren, haben eine SMS bekommen auf ihr Handy. Wir wissen, dass du dabei warst und du wirst dafür Rechenschaft leisten müssen. Und diese Menschen, die sind ja noch nicht alle verhaftet worden. Es sind Tausende gerade im Gefängnis, aber viele konnten fliehen. Und die sitzen mit dieser Angst jetzt zu Hause, weil sie wissen, vielleicht werden sie geholt, heute und morgen. Und das ist auch gerade das, was passiert. Es werden jetzt im Nachhinein noch viele verhaftet, selbst die nicht bei den Protesten dabei waren, die sich einfach nur kritisch geäußert haben. Und diese Angst hat sich einfach über das ganze Land jetzt gelegt.
Iran ist ja ein Land, in dem es viele junge Menschen gibt. Wie stellen die sich eigentlich ihre Zukunft vor? Worauf hoffen die, sagen wir mal, fürs neue Jahr?
Sie sehen, und das ist das Deprimierende daran, gar keine Zukunft mehr für sich in diesem Land. Sie wollen das Land verlassen. Ich habe in den letzten 2 Jahren so viele junge Menschen begegnet, bin denen begegnet wie noch nie, die einfach alle das Land verlassen wollen. Sei es über den Weg, dass sie einen Job im Ausland bekommen oder ein Studium, ein Stipendium. Die Sprachinstitute sind überfüllt. Gibt es Wartelisten von Tausenden von Menschen, die einfach Sprache lernen wollen, weil das ist natürlich eine der Bedingungen, um auch im Ausland dann einen Platz in der Gesellschaft zu finden, auch einen Job zu bekommen. Und das ist das Frustrierende daran. Sie haben ihre Hoffnung verloren für das eigene Land. Und das ist natürlich auch, damit schwindet auch die Hoffnung auf Veränderung von innen.
Nathalie Amiri, unsere Iran-Korrespondentin, über das Leben im Iran, über die blutigen Proteste und über das, was sie in diesem Jahr besonders bewegt hat. Vielen Dank. Das Jahr ist fast rum. Wir reden heute über die Dinge, die hängen bleiben, an die man noch denkt, wenn man im Bus sitzt, nach Hause, im Bett liegt oder am nächsten Tag in der Dusche steht. Die unschönen Erlebnisse als Reporter, die sich nicht abschütteln lassen, die einen heimsuchen, aber auch die bewegenden menschlichen Momente, die einen berühren und erwärmen. Und darüber reden wir heute im Weltspiegel-Podcast. Ina Ruck ist unsere Korrespondentin in Moskau. Du hast ein riesiges Berichtsgebiet. Es geht los an der polnischen Grenze und dann weit in den Osten bis nach Japan. Viele Geschichten, die du von dort erzählst, aber es sind gelegentlich auch Geschichten vom Krieg, zum Beispiel vom Krieg in der Ostukraine. Ina, wann warst du das letzte Mal dort?
Also die Ostukraine ist ja nicht mehr einfach die Ostukraine, sondern ein Teil nennt sich jetzt Donetsker Volksrepublik, ein anderer Luganska Volksrepublik, obwohl sie immer noch völkerrechtlich Teile der Ukraine sind natürlich. Und dann gibt es die restliche Ostukraine, die nach wie vor zu Kiew hält. Und in dieser restlichen Ostukraine, da kommt man ganz einfach rein als Korrespondent. Da war ich im Frühsommer das letzte Mal. In DNR und LNR, diesen beiden selbsternannten Volksrepubliken, waren wir schon einige Zeit nicht mehr, weil da braucht man eine besondere Akkreditierung. Wir stellen diese Akkreditierung, diese Anfrage regelmäßig und bekommen im Moment immer Absagen. Das ist nicht so einfach.
Wir reden ja heute darüber, was einen besonders bewegt hat bei seiner Arbeit im vergangenen Jahr. Was hat dich bei deinen Reisen in die Ostukraine besonders angefasst, besonders berührt? Gab es so einen Moment?
Ja, es war eine Situation in einem Dorf direkt an der Front. Das Dorf heißt Krimske und man kann vom Dorf aus die Stellungen der gegnerischen Seite sehen. Also wirklich richtig nah an der Front, ist sehr lange, sehr hart beschossen worden. Und wir sind da dann einfach die Dorfstraße lang und sind in Häuser gegangen. Da gab es dann ein Haus, das stand zwar noch, aber das war so kaputt, dass es nicht mehr bewohnbar war. Aber es gab trotzdem noch einen Zaun davor. Und dann kam auch gleich so ein Ehepaar auf uns zu, die im Gartenhäuschen wohnten seit dem Beschuss schon seit über 2 Jahren und haben uns sehr freundlich empfangen. Und wir hörten immer so ein Krächzen, als würde so ein Rabe irgendwo krähen oder krächzen. Ein ganz komisches Geräusch. Oder zuerst habe ich gedacht, das ist vielleicht eine Tür, die irgendwie schief in den Angeln hängt und quietscht. Und dann habe ich gesehen, das war kein Rabe und keine Tür, das war ein kleiner Hund, der aus seinem Hundehäuschen rausgekommen war und versuchte zu bellen. Das war seine Art zu bellen. Er hat da so gekrächzt und es war ganz, ganz irre. Und die Frau, die da in dem Haus wohnte, die hat uns erzählt, ja, das ist unser Hund, der meldet jeden Beschuss. Das hat er vom Beginn des Krieges angetan. Und er beschützt uns bis heute. Er beschützt uns sowohl vor den Bomben als auch vor Fremden, wie sie, die jetzt kommen. Und er hört nicht auf zu bellen, obwohl er eigentlich gar nicht mehr bellen kann. Und das ist mir durch Mark und Bein gegangen, dass dieser Hund in diesem Krieg einfach seit mehr als 2 Jahren ständig bellt, dass er gar nicht mehr bellen kann, dennoch seine Herrchen und Frauchen beschützt. Und das war einfach völlig irre. Das war so ein ganz irrer Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, warum ist mir dieser Hund jetzt so wichtig? Aber es hat mich sehr bewegt damals.
Dieser Krieg in der Ostukraine, der schwelt ja seit Jahren. Für mich hier in Deutschland findet dieser Krieg vor allem in der Tagesschau statt oder im Weltspiegel. Das sind dann ein paar Minuten, die mich entführen in eine andere Welt, eine Welt, die so weit weg scheint. Aber das ist ja alles gar nicht so weit weg. Das Ganze spielt ja im Grunde vor unserer Haustür. Wie geht's eigentlich den Menschen in der Ostukraine in diesem Kriegsgebiet?
Ja, das ist unglaublich, ne? Das ist Europa. Das ist ein Krieg in Europa. Wir haben immer lange gesagt, wir sind dankbar, dass wir so lange keinen Krieg in Europa hatten. Wir haben ihn aber wirklich tatsächlich direkt vor der Haustür. Die Menschen sind, also ich habe ja tatsächlich nur die getroffen auf der ukrainisch-ukrainischen Seite. Die sind natürlich unglaublich, verändert durch diesen Krieg. Das sagen sie alle selbst. Also die gehen nicht fröhlich durch ihr Dorf. Also das Dorf, in dem wir waren, dieses Dorf Krimske, war zu mehr als 2/3 leer. Viele sind geflohen. Andere, die eben nicht wussten, wohin, sind in diesem Dorf geblieben. Die sagen natürlich, dass sie keine Nacht durchschlafen, weil immer noch wieder geschossen wird. Es wird nicht mehr so richtig gezielt das Dorf beschossen, aber ab und an gibt es dann mal so eine Art Warnschuss oder irgendwo ist ein Scharfschütze, der irgendjemand auf dem Feld sieht und schießt. Das passiert nach wie vor noch. Die Häuser, wie gesagt, nicht mehr direkt, aber man hört immer noch Schüsse und die Leute schlafen natürlich nicht. Die Leute machen sich Sorgen, die Leute sehen keine Zukunft für sich, weil sie auch sagen, unser ganzer Besitz ist eigentlich dieses Haus. Das Haus ist aber nicht mehr da und wir wissen gar nicht, wie es weitergehen soll. Also das hat das Leben sehr, sehr auf den Kopf gestellt und hat die Leute dort so beeindruckt, dass ich mich wirklich frage, warum, also wie kann man dort überhaupt leben? Ich könnte es mir nicht vorstellen, da zu leben.
Du hast gesagt, viele haben die Region verlassen. Und dann finde ich immer wieder beeindruckend, Ostukraine, aber auch in vielen anderen Kriegsgebieten, die ich so bereist habe, dass es so etwas gibt wie so einen Alltag im Ausnahmezustand. Also dass da tatsächlich noch Familien leben, dass es Geschäfte gibt, die geöffnet haben, dass da Kinder sind, die in den Kindergarten gehen oder in die Schule. Haben sich die Menschen, die dort geblieben sind, mit dem Krieg irgendwie arrangiert?
Klar, das ist die einzige Möglichkeit, sonst wären sie ja auch nicht mehr da. Die sind natürlich stark beeindruckt durch diesen Krieg, aber sie müssen ja irgendwie weiter funktionieren. In diesem Ort Krimske, aus dem ich jetzt weiter erzähle, gibt es ein Lebensmittelgeschäft, wo zwei Frauen im Schichtdienst verkaufen. Das hat fast rund um die Uhr geöffnet. Da fragt man sich auch, warum. Aber dann sagen sie, naja, es kommen ja auch unsere Soldaten, die auf unserer Seite stehen, manchmal auch nachts vorbei. Und dann stehen da draußen so kleine Schüsselchen vor dem Geschäft. Jetzt fange ich wieder mit Hunden an. Ich habe eigentlich nicht viel zu tun mit Hunden, aber das hat mich auch da wieder beeindruckt. Es gibt halt in diesem Dorf unglaublich viele streunende Hunde, weil die ganzen geflohenen Menschen die zurückgelassen haben. Hunde und Katzen aller möglichen Rassen, auch reinrassig. Und die kommen dann alle paar Stunden an dieses Geschäft und kriegen frisches Wasser, kriegen irgendwas zu essen, was die Frauen auftreiben können. Und die sagen, naja, wir haben jetzt hier ungefähr 30 streunende Hunde und Katzen, irgendjemand muss sie doch versorgen. Das machen wir dann auch. Das läuft dann halt auch so, nicht? Dann kommt von irgendwoher aus dem nächsten Ort, kommt einmal am Tag so ein Lebensmittelwagen, der dann Brot bringt und andere notwendige Sachen. Und dann versammeln sich die Leute, die da im Dorf geblieben sind. Da trifft man sich dann auch, weil man das Brot am liebsten dann gleich frisch kauft. Also das ist schon so ein Alltag, den es da gibt, klar. Aber es ist natürlich ein Alltag, den man eigentlich nicht leben will.
Der Waffenstillstand in der Ostukraine, der gilt eigentlich nur noch bis Ende des Jahres. Ab dem 1. Januar darf sozusagen offiziell wieder geschossen werden. Wie geht's denn da weiter jetzt in der Ostukraine und mit den Menschen dort?
Es geht jetzt im Moment weiter in Trippelschritten. Es hat jetzt ja gerade nochmal wieder ein Treffen im sogenannten Normandie-Format gegeben. Also Russland, Putin, Zelensky, der ukrainische Präsident, Merkel und Macron. Und da hat man sich auf Mini-Sachen einigen können. Nur, dass man zum Beispiel weitere Grenzübergänge öffnet zwischen den sogenannten Volksrepubliken und der restlichen Ukraine. Da gab es ja bisher überhaupt ins Gebiet Lugansk zum Beispiel nur einen. Das ist ein kleiner Fortschritt. Man hat diesen Waffenstillstand vereinbart. Man will an weiteren Grenzorten eine Truppenentflechtung schaffen. Das sind wirklich Trippelschritte. Das eigentliche Große, auf das man sich versucht zu einigen, nämlich Wahlen im gesamten ukrainischen Gebiet, inklusive der Separatistengebiete, mit einem Sonderstatus für die Separatistengebiete, gleichzeitig eine Grenzsicherung, wo die Ukraine dran beteiligt ist. Das sind alles so ganz, ganz schwierige Punkte, wo man sich überhaupt nicht näher kommt, wo beide Seiten sehr hart bleiben. Die Ukraine mehr Zugeständnisse macht als Russland im Moment. Im Moment sehe ich da überhaupt nicht viel Licht am Horizont. Jeder kleine Schritt hilft, ganz klar. Ich habe jetzt noch nicht mit den Menschen dort gesprochen, seitdem die kleinen neuen Schritte bekannt sind. Aber ich denke, dass jeder kleine Schritt, jeder Tag, den der Waffenstillstand länger dauert, den Leuten natürlich hilft und die Leute natürlich ein Stück entlastet. Aber es ist noch viel zu wenig.
Ina Ruck war das, unsere Moskau-Korrespondentin, über den schwelenden Krieg in der Ostukraine und über das, was sie mitgenommen hat an Erlebnissen aus dem Kriegsgebiet. Vielen Dank. Als Reporter versuchst du, deine Arbeit zu machen und ob schön oder schlimm, während der Arbeit willst du einen möglichst klaren Blick behalten, die richtigen Fragen stellen, die richtigen Bilder drehen. Aber manchmal laufen die Dinge halt anders als gedacht. Ich habe mal bei Rohingya-Flüchtlingen gedreht, die aus Myanmar nach Phuket in Thailand geflüchtet waren. Die waren monatelang unterwegs mit ihren kleinen Schiffen, die hatten wenig zu essen, manche sind verhungert oder ertrunken. Aber viele hatten es schließlich nach Thailand geschafft und plötzlich stand vor mir ein Junge, 13 Jahre alt, der war mit seinen Schwestern geflüchtet, aber ohne seine Eltern. Die waren in Myanmar geblieben. Und nach dem Interview habe ich ihn gefragt, hast du eigentlich schon mal deine Eltern gesprochen? Wissen die, wo du bist und dass du lebst? Und dann habe ich ihm mein Handy gegeben und dann hat er angerufen und tatsächlich am anderen Ende waren plötzlich die Eltern. Die haben 20 Minuten miteinander geredet. Es flossen jede Menge Tränen und durch den Hörer hörte man Stimmen, man hörte Lachen und Weinen gleichzeitig. Die Eltern, die mit ihrem Sohn sprachen, das war so ein Erlebnis, das ich wohl so schnell nicht vergessen werde. Als Kochi, als Korrespondent ist das Leben voll mit Dingen, die einen berühren, Dinge, die sich nicht so einfach abschütteln lassen, die dich begleiten. Isabel Shayani, unsere Weltspiegel-Moderatorin, ist jetzt an der Strippe. Isabel, du bist auch viel rumgekommen im letzten Jahr. Was hat dich besonders berührt?
Mich hat eine Begegnung mit einem jungen Mann berührt, den ich im Jahr davor auf der Balkanroute zuletzt getroffen hatte. Der heißt Nima, ist 23 Jahre alt. Und als ich ihn auf der Balkanroute traf, da saß er auf einem Stückchen Matratze Und die kroatische Polizei hatte ihn bei dem Versuch, illegal in die EU zu gelangen, erwischt, wie sie viele erwischt. Und hatte seine Füße so windelweich geprügelt, dass er nicht weiterlaufen konnte. Der war zu dem Zeitpunkt 12 Tage im Wald unterwegs gewesen. Und als ich ihn dann traf, hatte er sich irgendwie in so eine Möbelfabrik gerettet und saß nun da und war völlig fertig, weil sie hatten ihm natürlich alles genommen. Die nehmen dann das Handy auch weg, das Geld weg und vor allen Dingen die Hoffnung. Und da saß dieses Bündel Mensch vor mir. Wir haben dann über die Zeit Kontakt gehalten und ich habe dann mitgekriegt, wie er durch Europa geirrt ist. Wie er mir dann gesagt hat, unter welcher Brücke er schläft und ich saß zu Hause im Wohnzimmer. Wie er dann im Januar bei 0 Grad innerhalb der EU von Stadt zu Stadt irrte und nicht wusste, wo er hin sollte. Und irgendwann bekam ich dann die Nachricht von ihm, ich bin jetzt in Deutschland. Dann war er in einem Erstaufnahmelager und irgendwann, er hatte ja diesen großen Traum im Kopf, als ich ihn in dieser Möbelfabrik getroffen habe, weil er irgendwie dachte, die EU ist so eine Art Paradies und Deutschland an erster Stelle. Irgendwann war er dann auch im Paradies angekommen und sein Paradies heißt Wesel. Da ist er jetzt seit einigen Monaten in einem Heim. Als er angekommen war, war die Reise für ihn so heftig gewesen, dass sie ihn erstmal drei Wochen lang in die Psychiatrie geschickt haben, damit er halbwegs stabilisiert wurde. Wir haben uns dann wiedergesehen hier in Köln vor ein paar Wochen und da saß er da mit einem Strauß roter Rosen und wir haben uns das erste Mal nach einem Jahr wiedergesehen.
Du hast natürlich als Reporter, ist man unterwegs mit einem Mikrofon, wir hören mal rein in dein Stück, du hast ja auch über ihn berichtet.
Bosnien, EU-Außengrenze. Es regnet, es ist dunkel, nichts zieht einen nach draußen. Ein paar Gestalten am Straßenrand mit etwas Gepäck. Wir entdecken eine Fabrikhalle, eigentlich eine Möbelfabrik. Der Besitzer hat die Leute vor ein paar Tage von der Straße geholt. Hunderte sind hier, die es schaffen wollen, zu Fuß. Ein paar Familien, Frauen, Kinder, meistens Männer. Die Alleinstehenden sind in der oberen Etage. Ein Paralleluniversum, ein Dschungel der Geschichten, in dem Gerüchte und Wahrheiten verschwimmen. Und mittendrin Kinder. Ich habe keine Spielsachen mitgebracht, denn die machen dann Klappergeräusche im Wald und dann entdeckt uns die Polizei. Deshalb habe ich nur Kleider mitgebracht. Ich soll nach oben mitkommen. Da seien die, die gestern Abend zurückgekommen sind, von der Grenze. Er ist einer von ihnen. 12 Tage waren wir unterwegs. Ich hatte mich tagelang verlaufen, bis zur kroatischen Grenze. Und als wir da waren, da kam die Polizei. Wir haben nichts gemacht.
Der hat auf meine Füße getreten, damit ich nicht weiterlaufen kann.
Dann bin ich da zusammengeklappt. Wie haben Sie es denn mit den kaputten Füßen hier hingeschafft?
Hier
mit meinen Schuhen. Ich zeige Ihnen meine Schuhe. Guck, ich habe im Wald geschlafen so lang. Dafür Can Dumbutke schon mal in der Zeit hatte. Das wievielte Mal war es, dass Sie es probiert haben auf die andere Seite? Mein zweites oder drittes Mal, sagte er. Ich bin Afghane, ich habe da keine Zukunft, hier auch nicht.
Isabel, wir haben letzte Woche schon drüber geredet, worüber wollen wir sprechen in unserem Podcast und da hast du Nima erwähnt und er hat gesagt, der Junge kam ins Paradies und das Paradies heißt Wesel. Da stockte mir kurz der Atem, denn in Wesel am Niederrhein in NRW, da bin ich groß geworden, da bin ich zur Schule gegangen, das ist meine Heimatstadt und als junger Mensch, da wollte ich da eigentlich immer raus und in die weite Welt entdecken. Nima ist da jetzt angekommen in seinem neuen Paradies. Wie geht's ihm da in seiner neuen Heimat in Wesel?
Die Erwartungen, die der hatte auf dem Weg, und der hat es so oft versucht, über Grenzen illegal zu gelangen, die waren so hoch, dass er, als er dann in Deutschland angekommen ist, ziemlich tief und ziemlich hart aufgeprallt ist. Er hat gesagt, wir haben gedacht, das ist ja das Paradies und es gäbe Menschenrecht, aber das ist nicht so. Man muss sich einfach vorstellen, die Erwartungen, die werden immer größer und immer größer. Und also als er in Bosnien war, da wo ich ihn getroffen habe, da hat es ja dann geschneit. Und eines Morgens wachte er auf, hat er mir erzählt und hat gedacht, er sei tot, weil er war eingeschneit und hat seinen ganzen Körper nicht mehr gespürt und hat gesagt, ach schade, ich war ja noch gar nicht in meinem Paradies angekommen, jetzt bin ich schon tot. Und dann kommst du auf einmal an in diesem Paradies und dann fällt das natürlich erstmal alles von dir und dann siehst du die Wahrheit. Und dann hat er gesagt, da hat er zu seinem Mitbewohner hier in Deutschland, in Wesel, im Heim, immer gesagt, bin ich wirklich angekommen? Ist es jetzt hier? Habe ich es geschafft? Der hat es selber sozusagen gar nicht gerafft. Und jetzt fängt er an, sich sozusagen langsam davon zu erholen. Er geht in den Deutschkurs, ob er in Deutschland bleiben kann, ob die Reise ins Paradies, die ihn fast das Leben gekostet hat, ob die sich gelohnt hat oder nicht, ist fragwürdig.
2015 war ja so etwas wie der Höhepunkt der Flüchtlingskrise in Deutschland. Hunderttausende Menschen, die zu uns nach Deutschland gekommen sind. Mich würde mal interessieren, wenn du dich umschaust in deinem Umfeld, die Flüchtlinge, die damals zu uns gekommen sind, wie geht's denn eigentlich heute?
Das ist sehr verschieden. Das ist natürlich schwer pauschal zu sagen, aber ich muss schon sagen, dass bei denen, die jemanden hatten, der sie an die Hand genommen hat und sozusagen durch Deutschland führt, bei denen ist es fast immer gut gegangen. Ich kenne zum Beispiel eine Familie, die kümmert sich um fast 20 Afghanen. Die Afghanen, die Frauen machen jetzt auf einmal Führerschein, die machen Sport, was sie früher unmöglich hätten machen können. Die Kinder gehen zur Schule, die Männer arbeiten. Das liegt aber daran, dass da sozusagen jemand Deutsches sich derer angenommen hat. Die Leute, die ich in der EU herumirrend auf den Straßen von Mailand oder Paris treffe, die sogenannten Dublin-Fälle, die dann Angst hatten, in Deutschland abgeschoben zu werden oder tatsächlich auch zurückgeführt werden sollten, die Verlorenen, das sind meistens die, die niemand hatten, der sich um sie gekümmert hat. Das ist ganz interessant.
Hast du den Eindruck, denen es in Deutschland besser ergangen ist, dass die vielleicht auch bleiben wollen oder sehen die sich nach zu Hause, wollen sie irgendwann zurück?
Nee, das war, also bei den meisten ist es so, dass sie total glücklich sind, dass sie hier sind. Die sind aber in der schwierigen Situation, dass sie Sehnsucht nach ihren Familien haben. Und dann sage ich immer, na, ihr seid lustig. Ihr sagt, ihr seid hier hingekommen, weil euer Leben in Gefahr ist. Da muss euch klar sein, dass ihr nicht mal eben nach Hause könnt. Und vor allen Dingen bei den Syrern ist es so, dass viele jetzt auf eine Niederlassungserlaubnis und auf einen deutschen Pass hoffen, in der Hoffnung, dass sie dann damit reisen können und dass sie damit ihre Familie wieder sehen können.
Diese Flucht, die ist ja oftmals unglaublich leidbefrachtet. Und wie könnte denn eine Flüchtlingspolitik aussehen, die den Menschen gerecht wird und vielleicht aber auch so etwas wie dem Wunsch Europas, seine Grenzen irgendwie zusammenzuhalten, zu sichern?
Also ich glaube, auf diese komplexe Frage gibt es nicht eine einfache Lösung, ein politisches Patentrezept. Und wer das sagt, glaube ich, der lügt. Und wer das vortäuscht, der lügt auch. Es ist ein komplexes Problem und ich glaube, wir haben einmal im Moment zu begreifen sozusagen, dass wenn es irgendwo Krieg gibt und es gibt einen Landweg zu uns, dann sind wir von diesem Krieg unmittelbar betroffen. Und dann können wir davon ausgehen, angenommen, es würde jetzt im Iran kippen oder angenommen, Syrien wird sich nicht weiter beruhigen, dann können wir davon ausgehen, dass das uns auch erreicht und dass es auch unsere Zivilgesellschaft erreicht. Ich glaube, das ist erstmal eine wichtige Erkenntnis. Das Zweite ist, ich glaube, es hat sich zum Beispiel in Ländern wie Iran, da gibt es so eine Art Fieber. Das ist ansteckend. Und dann kriegt der eine mit, dass die eine Familie geht und dann die andere. Und die Frage ist, was kann man eigentlich gegen dieses Fieber tun und gegen diese Vorstellung, dass es ein Paradies gibt und das komplett anders aussieht als Wesel. Denn das ist in den Köpfen und das treibt die Leute und das gibt ihnen so eine irre Hoffnung, diesen wahnsinnig schweren Weg hinter sich zu lassen und den überhaupt zu schaffen. Die Frage ist also, gibt es legale Wege? Ich glaube, es gibt legale Wege. Die legalen Wege heißen ganz altmodisch vermutlich Fachkräftezuwanderung und vermutlich Visa. Dann, wenn du einen legalen Weg hast, dann müssen die Leute nicht über den illegalen. Das versucht die EU auch. Das versucht auch, also das Außenministerium ist daran interessiert, das Innenministerium nicht so stark. Aber die Erkenntnis, die ich jetzt hier sage, ist mitnichten neu. Woran wir uns aber, glaube ich, gewöhnen müssen, ist, ich glaube, dass unsere Kinder, so wie das Thema Klimawandel, dass wir ihnen hinterlassen werden, sie maßgeblich prägen wird, werden diese Migrationsbewegungen und die Veränderungen unserer Gesellschaft dadurch, das wird auch ein Lebensthema bleiben. Und man wird Stellschrauben stellen können, aber man wird nicht die eine große Lösung haben. Denn das hieße, Mauer hochziehen und alle, die versuchen, drüber zu kommen, zu erschießen. Und ich glaube, dass sich das Europa mit seinen Werten nicht dazu verleiten lassen wird, das zu tun.
Vielen Dank, Isabel Shayani, über Nima, den Flüchtlingsjungen aus dem Iran, über seine neue Heimat und meine alte Heimat, Wesel am Rhein. Das war der Weltspiegel-Podcast mit Geschichten aus dem alten Jahr. Auch 2020 wird wieder ziemlich viel zu bieten haben. Darüber sprechen wir dann im kommenden Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören.